Heute Morgen sollte es eigentlich mehr darum gehen, in der Predigt, was Gott dich heute Morgen fragen möchte. Also meistens geht es ja in Predigten eher darum, was Gott dir sagen möchte und heute Morgen vielleicht eher, was er dich fragen möchte. Und ich habe einen ganz, ganz alten Text mitgebracht, nämlich aus Genesis 3, 1 bis 9. Und dort steht, es ist noch im Paradies, steht Folgendes. Die Schlange war das klügste von allen Tieren, die Gott der Herr gemacht hatte. Sie fragte die Frau, hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft die Früchte von den Bäumen im Garten nicht essen? Natürlich dürfen wir sie essen, erwiderte die Frau. Nur nicht die Früchte von dem Baum in der Mitte des Gartens. Gott hat gesagt, esst nicht davon, berührt sie nicht, sonst müsst ihr sterben. Glaub doch das nicht, sagte die Schlange. Auf keinen Fall werdet ihr sterben. Aber Gott weiß, sobald ihr davon esst, werden euch die Augen aufgehen und ihr werdet alles wissen, genau wie Gott. Dann werdet ihr euer Leben selbst in die Hand nehmen können. Die Frau sah den Baum an. Er war prächtig. Seine Früchte sahen verlockend aus und man sollte auch noch klug davon werden. Sie pflückte eine Frucht, biss davon ab und gab sie ihren Mann und auch er aß davon. Da gingen den beiden die Augen auf und es wurde ihnen bewusst, dass sie nackt waren. Deshalb flocht sich jeder aus Feigenblättern einen Lendenschurz. Am Abend, als es kühler wurde, hörten sie, wie Gott, der Herr, durch den Garten ging. Sie versteckten sich zwischen den Bäumen. Aber Gott rief den Menschen, wo bist du? Wir hören hier drei Stimmen. Einmal die Stimme von der Schlange. Und die Schlange ist auch, wird an anderen Stellen auch der große Drache genannt. Der Satan, der Teufel, der Böse, der Lügner. Wir hören die Stimme von Eva. Und wir hören die Stimme Gottes. Und wir hören zwei Fragen, die ersten Fragen, die in der Bibel gestellt werden. Die erste Frage ist vom Teufel. Hat Gott wirklich das so gesagt? Glaub doch das nicht. Und die zweite Frage kommt von Gott. Wo bist du? Und ich glaube, dass diese beiden Fragen eigentlich durch die Jahrhunderte und durch die Jahrzehnte immer und immer wieder auftauchen. An jeden gläubigen Menschen, hat Gott das wirklich gesagt? Und die Frage Gottes, wo bist du? Fragen sind mächtig, Fragen haben Power, haben Kraft. Man sagt auch, wer fragt, der führt. Also wer die Fragen stellt, wer die richtigen Fragen stellt, der bestimmt auch, worüber gesprochen wird. Fragen sind mächtig. Also eigentlich nicht verwunderlich, dass der Teufel Fragen stellt und auch, dass Gott Fragen stellt. Und auch wir Menschen stellen Fragen. Das ist etwas total Menschliches, dass wir Fragen stellen. Und als ihr alle noch viel jünger wart, da habt ihr ganz, ganz viele Fragen gestellt. Sogar ständig warum und warum ist das so und warum ist das so. Und auch Gott ist ein Fragensteller. Man kann das zum Beispiel sehen, als Gott ein Mensch in Jesus wird, ist auch Jesus ein Fragensteller. Es gibt einen Bericht in der Bibel, der von Jesus als Teenager berichtet. Da ist er so ungefähr im Move-Alter, 12 Jahre alt. Und er sitzt im Tempel in Jerusalem mitten unter den Schriftgelehrten und stellt ihnen Fragen. Und als er dann erwachsener wird, ist er auch immer noch ein Fragensteller. Manche, auch von uns, verlernen ja manchmal das Fragenstellen. Oder man denkt so, wer Fragen stellt, der gilt so ein bisschen vielleicht sogar ja, fast sogar schon als dumm, man soll Antworten geben können. Und doch, zum Beispiel Isaac Newton, vielleicht kennt ihr den, gilt als ein super intelligenter Mensch, der sagte mal, eigentlich könnte man die Intelligenz eines Menschen eher daran festmachen, wenn man seine Fragen analysiert, als seine Antworten. Fragen zu stellen ist etwas total Gutes und Jesus hat weiter Fragen gestellt. Wir lesen in den vier Evangelien, je nachdem natürlich auch manchmal, wie man es zählt, aber hat Jesus 307 Fragen gestellt. Das ist eine Menge. Jesus wurden auch viele Fragen gestellt, 183. Und jetzt ratet mal, wie viele er beantwortet hat. Ich höre nicht allzu viel, weil ich selber noch Kopf... Hä? Eine? Keine. Nee, also ganz so nicht. Drei. Drei Fragen beantwortet er sofort. Alle anderen eher auch mal mit einer Gegenfrage, mit einer Geschichte. Und vielleicht kommt dir das auch so ein bisschen bekannt vor, dass du denkst, du hast auch schon mal Gott eine Frage gestellt und er hat es nicht so richtig klar beantwortet. So wie es, ja, Gott, fass dich kurz. Ja oder nein? Was soll ich tun? Sag mir ganz genau, was ich jetzt tun soll. Und es war irgendwie anders. Also dann, und genauso macht Jesus das auch. Er stellt Gegenfragen, erzählt eine Geschichte, kommt uns irgendwie bekannt vor. Aber nochmal zu der ersten Frage, die Frage des Teufels. Der Teufel stellt die Frage, hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft von keinem Baum im Garten essen? Oder nochmal verkürzt, hat Gott wirklich gesagt? Hat er das wirklich gesagt? Hat Gott wirklich zu dir gesprochen? Glaubst du das wirklich? Und diese Frage kommt vielleicht mit anderen Vokabeln, mit anderen Worten, irgendwie subtiler, vielleicht auch nur als Gefühl, als so ein ätzender, nagender Zweifel, der so im Untergrund ist. Und hat Gott wirklich zu dir gesprochen? Gott redet ja auf vielfache Weise. Gott redet durch die Bibel. Aber hat Gott wirklich durch die Bibel? Muss man das nicht doch alles ganz anders interpretieren? Ist das nicht doch so sehr menschlich? Das haben doch auch Menschen geschrieben. Und so ist gerade ganz viel, die Bibel wird sehr, sehr viel in Zweifel gezogen, ob das wirklich Gottes Wort ist oder ja, das sei mir dahingestellt. Die Bibel hat einen ziemlichen Vertrauensverlust erlitten. Gott redet durch die Gemeinde. Wenn man eine Predigt vorbereiten will, dann ist das manchmal auch ganz schlau, immer mal zu gucken, okay, was haben denn auch andere dazu gesagt? Weil es ist schon mal ganz hilfreich, auch sich dafür zu interessieren, weil dass jetzt wir sozusagen im Jahre 2024 in Remscheid und dann auch gerade noch durch mich plötzlich hier so ganz neue Gedanken haben, ist ja schon relativ abwegig. Aber mal zu hören, was hat denn Martin Luther dazu gesagt? Was sagen denn die Christen auf anderen Kontinenten dazu? Was hat denn Augustinus vielleicht mal dazu gesagt? Weil Gott redet auch durch seine Gemeinde. Aber hat Gott wirklich durch diese Gemeinde gesprochen? So fehlerhaft, so menschlich, so viel Pleiten, Pech und Pannen, so viel Enttäuschung. Hat Gott wirklich gesprochen? Das ziehen viele in Zweifel. Gott spricht durch den Heiligen Geist. Aber auch da kommt häufig die Frage, hat Gott das wirklich zu dir gesagt? Hast du dir das nicht nur eingebildet? Du hast ein paar prophetische Worte bekommen und vielleicht waren auch welche falsch. Wir sind ja alles Menschen. Und du stellst dir die Frage, hat Gott da überhaupt je zu mir gesprochen? Gott spricht manchmal durch unser Gewissen, durch unser schlechtes Gewissen. Auch das ist irgendwie gerade so angesagt. Es gibt Leute, die sogar auch manchmal sogar in einer Art Kirche, also mit Kirche hat das vielleicht nicht mehr so viel zu tun, die dann auch sagen, ach, ein schlechtes Gewissen ist grundsätzlich irgendwie absolut schlecht und wir müssen uns davon befreien und jegliches Schamgefühl ablegen. Schlechtes Gewissen ist immer schlecht. Gott redet manchmal auch über unser Gewissen zu uns. Aber auch das wird angegriffen, hat Gott das wirklich gesagt? Und ich glaube, dass Gott neu auch heute Morgen irgendwie mal um unser Vertrauen werben möchte, dass er spricht. Und dass er auch spricht, auch durch dieses Buch, auch durch die Bibel. Natürlich halt auch mit unseren Fragen, mit unseren Zweifeln, mit all dem, was wir vielleicht nicht verstehen, was auch irgendwie schwierig ist und all diese Dinge. Aber dieses Buch, der Text war vor 1000 Jahren schon genau der gleiche wie heute und er wird in 1000 Jahren noch der gleiche sein. Er wird sich nicht verändern. Er hat sich bewährt in allen Kulturen, an allen Ländern, in allen Zeiten, haben Leute ihr Leben darauf gebaut. Er hat sich bewährt, er ist vertrauenswürdig. Ich habe mal so ein bisschen geguckt, wir haben jetzt ja auch eine Anfrage des CVM gehabt und da haben wir auch so ein bisschen Satzungen gelesen und ich habe nochmal in unserer Satzung nachgelesen. Was steht eigentlich in unserer Vereinssatzung zur Bibel? Und da steht, wir glauben, dass die Bibel Gottes Wort ist. Sie ist unser Maßstab und in ihren Aussagen und Informationen über das Leben mit Gott absolut wahr. oder in der Gemeindeordnung. Wir glauben an die Autorität der Bibel. Alles, was wir tun, muss sich an der Bibel als Gottes Wort ausrichten und an ihr messen lassen. Damit sind wir gestartet und ich glaube, das ist immer noch das, bei dem wir weitermachen sollten, müssten, werden. Jetzt ist so insgesamt, die Bibelkompetenz nimmt so ein bisschen ab und ich denke, wir machen auch heute mal, wir machen auch heute mal einen ganz kleinen Test oder könnten wir mal machen, so ein kleines Bibelquiz machen und gucken dann mal, wie die Bibelkompetenz ist. Soll ich das machen? Ich gucke mal gerade an. Ihr seid glaube ich, nicht in Quizlaune, oder? Sind zum Leute in Quizlaune? Okay, komm, eine Frage, auch wenn ihr gar nicht in Quizlaune seid. Okay, wie viele Elefanten hat Mose mit auf die Arche genommen? Waren es A, 7? Waren es B, 3? Waren es C, 2? Oder waren es D, keiner? Hand hoch, wer ist für A, 7? B, 3? C, 2 Elefanten? Oder wer ist für D? Keiner. D ist natürlich richtig. Mose hat gar keine Arche gebaut. Er hat demzufolge auch gar keine Elefanten mit auf die Arche genommen. Und das war Noah. Und ich weiß, diese Frage hat so einen Bart. Aber wir haben uns vorgenommen als Gemeinde, wir fragen es so lange, bis keiner mehr drauf reinfällt. Aber selbst Theologiestudenten wissen das jetzt gar nicht. Wer war das denn nochmal mit der Arche? Aber insgesamt hat das mit der Bibel kommt jetzt schon ein bisschen abgenommen. Aber wir wissen aus der Bibel heraus, dass Jesus kannte die Sachen. Er konnte sie teilweise sogar auswendig zitieren. Und wenn der Teufel seine hässliche Fratze im Leben von Jesus gezeigt hat, dann konnte er damit argumentieren. Er wusste, was dort steht. Und Bibellesen ist etwas sehr, sehr Gutes. Ich habe von einer Studie gehört und ich fand die sehr, sehr interessant. Unter Christen 40.000 Studienteilnehmer. Das ist sehr, sehr hoch für Studien. Und da habe ich schon Studien gelesen über, also keine Ahnung, also mit Anzahlen, das sind dann irgendwie 100 Leute, die da befragt wurden. Und die werden dann schon irgendwie für den Spaß-Nobelpreis vorgeschlagen. Aber diese Studie hat 40.000 Leute befragt. Und zwar ging es darum, Bibel lesen und Lifestyle oder Lebensgefühl. Inwieweit sich das verändert. Und man hat gemerkt, Leute, die einmal in der Woche Bibel lesen, da ändert sich eigentlich gar nicht viel. Oder auch wer 2 bis 3 Mal in der Woche in der Bibel liest, da ändert sich schon ein bisschen was, aber auch noch nicht so viel. Aber erstaunlicherweise, das sagt die Studie, das sagt nicht ich, sondern also Leute, die 4 Mal in der Woche in diesem Buch irgendwie zu Hause sind, und wir haben ja so viele Möglichkeiten dazu, wer 4 Mal oder häufiger damit unterwegs ist in der Woche, da ändert sich es gravierend. Herausgefunden hat man Folgendes, ein paar Ergebnisse. Das Gefühl der Einsamkeit sinkt um 30%. Wutprobleme sinken um 32%. Bitterkeit in Beziehungen sinkt um 40%. Alkoholismus sinkt um 57%. Das Gefühl, geistig zu stagnieren, sinkt um 60%. Das Anschauen von Pornografie sinkt um 61%. Das Teilen deines Glaubens steigt um 200%. Andere in der Nachfolge zu unterstützen, steigt um 230%. Ich habe noch andere Studien gesehen, die da auch andere Ergebnisse haben, die dann irgendwie auch sagen, dass es irgendwie auch einen Zusammenhang gibt zu einer Bereitschaft, einen gesünderen Lebensstil zu leben. Und ich fand das stark. Hat Gott wirklich gesagt, ja, hat er. Ja, hat er. Und ich würde euch gerne nochmal einladen, vielleicht die Herbstferien diese 6+1 Aktion zu machen. Wer hier schon häufiger war, der denkt sich vielleicht auch, oh Mann, hast du nicht mal um was Neues? Ich habe auch neue Ideen, aber ich stehe auch auf die guten alten Ideen. Die Idee ist, für einen festen Zeitraum sich mal zu verpflichten, 6 Minuten am Tag für Gott zur Verfügung zu stellen. 6 Minuten. Egal ob morgens, mittags, abends oder nachts, 6 Minuten. Und davon 3 Minuten in der Bibel zu lesen, wenn du nicht weißt, wo, dann lies Markus. 2 Minuten zu beten, mit Gott zu sprechen. 1 Minute still zu sein und auf den Geist Gottes zu hören. Dann sind die 6 Minuten um. Du darfst natürlich auch gerne mehr machen, aber. Und die plus 1 steht dafür, dass du in dieser Zeit einen Kollegen hast, eine Kollegin, um den du Rechenschaft ablegen kannst. Und dem nur einmal kurze Nachricht zu schreiben: Jawohl, ich habe es gemacht, schickst vielleicht noch ein lustiges Emoji oder noch irgendwie einen Motivationsspruch oder was weiß ich was. Oder schreibst halt auch: Ich habe es heute nicht geschafft. Und wo ja diese 2 Wochen beispielsweise, die Herbstferien, mal gemeinsam unterwegs seid. Ich glaube, es ist wirklich gut, da neu zu vertrauen. Und je nachdem, welche Antwort du auf die Frage hast, hat Gott das wirklich gesagt? Hat Gott wirklich zu dir gesprochen? Glaub doch das nicht. Je nachdem, wie du darauf antwortest, das hat Auswirkungen auf deinen Lifestyle. Dann noch ein paar Gedanken zu der Frage Gottes. Wo bist du? Ich habe so ein bisschen daran gedacht, ich gucke gerade, Johannes war dabei, Daniel war dabei. Wir waren mal mit einigen Leuten im Allwetterzoo in Münster. Unsere Kinder waren noch relativ klein und irgendwann war der Oskar, der zu der Zeitpunkt auch noch sehr, sehr jung war, war er weg. Wir waren kurz vor dem Nashorngehege, was nur so fette Eisenstangen hatte, also wo ein Kind locker durchkrabbeln kann, auch ein Erwachsener hätte da durchkrabbeln können. Es war noch eine Kreuzung, der konnte nach da gelaufen sein, nach da gelaufen sein, nach da oder auch ins Nashorngehege. Und wir hatten ihm gerade noch irgendwie frisch geschnittene Äpfel rumgereicht an alle Kinder und er war weg. Und die einzige Frage, die in dem Moment für mich gezählt hat, war: Wo bist du? Wo bist du? Hoffentlich bist du nicht ins Nashorngehege gelaufen. Da stand sogar extra ein Schild. Wo bist du? Und ich habe ihn gesucht und ich habe ihn dann irgendwo auf dem Spielplatz, war er in so einem Klettergerüst, da war oben noch wie so ein Häuschen, da saß er ganz alleine still drin in der Ecke. Nichts gesagt, auch auf keine Rufe reagiert. Ich war so erleichtert, als ich ihn gefunden habe. Wo bist du? Jesus sagt, dass Gott genauso ist. Gott ist ein Vater. Gott ist, dass er manchmal den Horizont mit den Blicken absucht und sich fragt: Wo bist du? Komm doch nach Hause. Wo bist du? Und das Leben ist ja irgendwie wie eine Reise, wo wir auch mal irgendwie da abbiegen. Und wo es manchmal hart ist und wo es nicht easy ist. Wo wir manchmal vielleicht auch gar nicht von Gott gefunden werden wollen. Oder wir gar nicht genau wissen, wie das gehen soll, zurückzugehen, zurückzukommen. Oder wir vielleicht auch gar nicht wollen. Und ich habe so einen Text gefunden, den fand ich total berührend. Das ist von so einem Singer-Songwriter, der so über seine eigene Glaubensreise in den letzten Monaten geschrieben hat. Wie er gestartet ist, wie er seinen Glauben in die Tonne getreten hat, wie er das alles nicht mehr für wahr gehalten hat und wie er zurückgekommen ist zu Gott. Ich fand es total cool. Er schreibt: Ich dachte, wenn ich Gott mein Geld gebe, würde Gott mir Geld geben. Ich dachte, wenn ich für die Kranken bete, würden sie jedes Mal wieder gesund. Ich dachte, wenn ich in die Kirche gehe und laut singe und meinen Körper bewege, dann würde ich immer Gottes Gegenwart spüren. Ich dachte, wenn ich Gottes Schutz über mich und mein Volk erkläre, würde er unserer kleinen Welt nahe kommen. Ich dachte, Gott wollte, dass ich erfolgreich und wohlhabend bin, damit ich anderen ein Segen sein kann. Das sei irgendwie mein Schicksal. Ich dachte, das seien Gottes Bedingungen. Ich war schockiert, als er seinen Verpflichtungen bei diesen Sachen nicht nachkam. Also korrigierte ich den Kurs. Ich begann ein neues Projekt. Ich sagte zur Hölle mit all dem. Und ich behielt mein Geld zurück. Und ich behielt meinen Glauben zurück. Und ich hielt meine Begeisterung zurück. Und ich hörte auf, dafür zu beten, dass die Welt in Ordnung gebracht wird. Ich schloss meinen Mund. Ich kam zu dem Schluss, dass nur Idioten in der Torheit des Lobpreises schwimmen. Ich hörte auf, Wunder zu erwarten. Und als vernichtende Kritik und Urteil gegen meine Missverständnisse von Gott investierte ich stark in Zynismus, Skeptizismus und Unglauben. Ich kam zu dem Schluss, dass der sicherste und umsichtigste Weg nach vorn daran bestand, als philosophischer Materialist zu leben. Das Übernatürliche zu betrachten und das Rationale im Äußeren zu betonen. Ich blieb ein Christ, aber ich tauschte die glühende Hitze des Glaubens gegen einen leidenschaftslosen, zwar würdevollen und intellektuellen Weg ein. Aber bald wurde mein Herz traurig und trocken. Eine neue Unzufriedenheit wurde sichtbar. Das neu entstandene Gefühl der Freiheit, das in mir aufkam, nachdem ich meiner religiösen Naivität entkommen war, verflüchtigte sich bald. Die Reaktion, die ich auf meinen anfänglichen Fundamentalismus angewendet hatte, brachte Ergebnisse hervor, die sich ebenso unbefriedigend erwiesen. Ich vermisste es, treu zu sein. Ich vermisste es, zu singen. Ich vermisste den einfachen Akt des Glaubens. Ich vermisste es, mich für andere zu verlieren. Und der Schmerz meines Herzens galt Christus selbst. Und ich war nicht zufrieden mit den Versprechungen, die ich durch meine eigene Dekonstruktion gemacht hatte. Der Geist begann, an meiner Hartherzigkeit herumzunagen und ich erkannte, dass ich in jeder Hinsicht sein Kind bin. In jeder Hinsicht bin ich ein Narr Christi. Dafür gibt es kein Gegenmittel. Und er beendet es so: Also bin ich dazu verdammt, die Konsequenzen des völligen Vertrauens in Christus zu erleiden. Puh, also ich fand den Text total stark. Weil die Fragen oder die Missverständnisse, ja, das, ja, komme in die Kirche und manchmal hat man ja fast das Gefühl, dass das dann so gepredigt ist, ja, komm zum Glauben und dein Portemonnaie wird immer dicker und alles wird immer besser und deine Gesundheit wird immer auch besser. Also alles, es gibt dann keine Probleme mehr und das stimmt ja einfach gar nicht. Das sagt auch das Buch gar nicht. Und das ist auch gut, dass wir auch Dinge, wo wir, die sich als falsch herausweisen, über Bord werfen und auch erkennen. Und auch er hat legitime Fragen und er hat Anfragen an Gott. Und wir sollen nicht das Gehirn ausschalten und trotzdem die Frage, wo bist du? Und ich finde, beide Fragen schwingen so ein bisschen in dem Text mit. Adam und Eva haben in dieser Geschichte eigentlich echt ein Trauma erlebt. Sie sind belogen worden, sie sind betrogen worden. Sie haben selber Verrat begangen, sie sind sterblich geworden. Ein totales Trauma. Nicht jeder von uns hat ein Trauma erlebt, vor allem nicht so eins. Aber die Reaktion auf Leute, die sowas erlebt haben, oder auch wenn es jetzt nicht so hart war, sind unterschiedlich. Manche kämpfen regelrecht dagegen. Man hat den Eindruck, als wenn die plötzlich voll gegen Gott wären und voll anti. Manche sind wie so innerlich erstarrt, sind so äußerlich noch da, aber innerlich irgendwie ist da was kaputt gegangen. Sind die Gefühle nicht mehr dabei, sind nicht mehr das Herz, irgendwie ist es ein Stück verloren gegangen. Bei Adam und Eva lesen wir, sie verstecken sich. Und auch das machen viele Gott gegenüber. Ziehen sich zurück und verstecken sich und wollen am liebsten gar nicht mehr gefunden werden. Aber Gott gibt nicht auf und fragt dich, und ich weiß, er wird das immer wieder tun, wo bist du? Johannes, komm schon mal nach vorne. Ich habe dem Johannes vorher, ich habe meine Uhr hier, übrigens hier mit Blättern zugelegt, jetzt konnte ich gar nicht sehen, wie lang ich war, 24 Minuten. Ich habe ihm am Ende gesagt, ich weiß gar nicht genau, worauf die Predigt hinausläuft. Und ich finde das mittlerweile auch gar nicht mehr so ganz so elementar wichtig, dass alles so total rund ist. Wie manchmal irgendwie so dieses, sich auch so anfühlt, wie ein Narr Christi zu sein, es fast zu erleiden, zu vertrauen, ohne so richtig zu wissen, zu vertrauen, obwohl tausend Fragen da sind. Und viele Dinge, die wir auch nicht wirklich richtig beantworten können, obwohl Jesus nicht alle Fragen so richtig klar beantwortet. Und zu der Frage, Gottes, wo bist du? Ach, keine Ahnung, ich glaube, das ein innerliches Hier vielleicht die beste Antwort ist. Hier bin ich. Genau, und vielleicht ist in der Lobpreis auch eine gute Chance, das zu beten. Und wer weiß, vielleicht hat ja der Johannes auch ein passendes Lied dazu.